Segensjäger, Segensträger, Segensgeber, mit Jakob zu einer geistlich reifen Persönlichkeit werden. Unter diesem Fokus waren wir in den vergangenen Wochen miteinander unterwegs. Heute ein letztes Mal jetzt zum Thema, wie kann ich bis ins Alter ein Segen sein? Wie kann ich bis ins Alter ein Segen sein? Und die Pointe hier ist ja nicht nur, wie kann ich im Alter ein Segen sein? Darum geht's heute auch. Entscheidend aber ist, wie kann ich bis ins Alter ein Segen sein? Denn ob ich im Alter ein Segen bin oder ein griesgrämiger alter Stinkmorchel, mit dem keiner Gemeinschaft haben will, das entscheidet sich eben nicht erst im Alter, sondern in jungen Jahren. Und deshalb schauen wir heute nicht nur auf die letzten Lebensjahre von Jakob, sondern von diesen auch zurück auf Jakobs Leben und entdecken noch einmal Linien, zum Teil aus seinen jungen Erwachsenenjahren bis hinein ins Alter, die uns heute zu ganz konkreten Schritten ermutigen wollen, die wir heute auch in jungen Jahren bereits einüben können. Auffallend an der Stelle sind zum Beispiel die verschiedenen Gottesoffenbarungen, die uns in der Jakobserzählung überliefert werden. Das sind gar nicht so arg viele, die uns die Bibel hier erzählt, wo Gott sich dem Jakob sehr konkret offenbart und zeigt und ihm ein Wort, eine Wegweisung mitgibt. Die letzte Offenbarung Gottes, von der uns in der Bibel erzählt wird, hier in der Jakobsgeschichte, ereignet sich vor Jakobs Aufbruch nach Ägypten. Hintergrund: viele Jahre lang glaubte Jakob, sein Sohn Josef sei tot, von einem Raubtier gerissen. Und jetzt erfährt er im zarten Alter von 130 Jahren, Josef lebt. Und er ist in Ägypten und hat ein hohes Amt inne. Und Jakob bricht noch einmal auf, macht sich auf den Weg nach Ägypten, um seinen Josef wiederzusehen. Und dann lesen wir, wie Gott ihm begegnet. Zitat: Gott sprach zu Israel des Nachts in einer Erscheinung: Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn daselbst will ich dich zum großen Volk machen. Ich will mit dir nach Ägypten ziehen und will dich auch wieder heraufführen. Und Josef soll dir mit seinen Händen die Augen zudrücken. Über Jakobs Reaktion erfahren wir nur einen einzigen Satz: Da machte sich Jakob auf von Beerscheba. Ein einziger Satz. Nichts mehr, nichts weniger, nur: Da machte sich Jakob auf von Beerscheba. Und jetzt schauen wir die Reaktion an von Jakob auf die erste Offenbarung Gottes. Damals die Himmelsleiter auf der Flucht, als Jakob unterwegs war nach Haran und er nachts diesen Traum hat und die Himmelsleiter sieht und Gott ihm dort begegnet. Die Reaktion Jakobs auf diese Offenbarung und auf eine ähnliche Segenszusage, die Gott ihm dort gegeben hat, Zitat: Wenn Gott mit mir ist und mich behüten wird auf dem Weg, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, dann soll der Herr mein Gott sein. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Merkt ihr den Unterschied zwischen Jakobs Reaktion auf diese erste Offenbarung und auf seine letzte auf die letzte Offenbarung Gottes, die uns in der Bibel erzählt wird? Heißt es bei der letzten ganz schlicht und banal in einem Satz: Und Jakob machte sich auf nach Beerscheba. Punkt. Haben wir hier einen ganz anderen Sermon. Jakob fängt an zu verhandeln. Man könnte sagen, was wir hier haben, ist ein Wenn-Dann-Glaube Jakobs. Da gehen wir nochmal rein in die Überlieferung. Wenn Gott mit mir ist und mich behüten wird, dann soll der Herr mein Gott sein. Oder wenn Gott mir Brot zu essen und Kleider anzuziehen gibt, dann will ich dir den Zehnten geben. Was ist das bitte für ein Gebet und für eine Beziehung? Nicht von kindlichem Vertrauen, das dem Papa in die Arme läuft und alles von ihm erwartet. Ich glaube, man wird hier doch eher von Bestechung reden, oder? Ich meine, ich habe gedacht, das ist ja wie im Kindergarten, nein, im Kindergarten ist das Wunder, wie im Sandkasten. Wie im Sandkasten. Wenn du nicht mit mir spielst, dann bist du nicht mehr mein Freund. Und dann macht Jakob ja sogar den Zehnten davon abhängig, was Gott ihm zuvor liefert. Gott, wenn du mir dieses und jenes gibst, okay, dann wäre ich bereit, dir wieder 10% davon zurückzugeben. Ich meine, da haut also jedem normal Denkenden den Vogel raus. Wenn du mich im Lotto gewinnen lässt, 1 Million, okay, dann könnte ich mir überlegen, dir davon. Was ist das? Unser ganzes Hab und Gut gehört doch Gott. Und es ist uns anvertraut, geliehen in dieser Welt, maximal bis es heißt, aus dieser Welt Abschied zu nehmen. Aber gewiss nicht länger und oft auch nicht so lange. Was Jakob uns hier auf diese erste Offenbarung Gottes, ich sag mal am Anfang seiner Glaubensgeschichte vorlebt, ist ein Wenn-Dann-Glaube. Wenn du mich führst, mir das und jenes gibst, dann bist du mein Gott. Und wenn ich das von dir empfange, dann gebe ich dir auch den Zehnten davon wieder zurück. Ein Wenn-Dann-Glaube. Aber Jakob hat es dann doch irgendwann gelernt. Zumindest nach 130 Jahren bei dieser letzten Offenbarung sehen wir, wie Jakob in einer Glaubensschule auch gewachsen ist, wenn er jetzt nach einer ähnlichen Zusage Gottes einfach darunter stellt oder der Erzähler so überliefert und Jakob machte sich auf von Beersheba nach Ägypten. An die Stelle eines Wenn-Dann-Glaubens, den Gott zulässt, er geht trotzdem mit. Ich meine, das ist schon auch faszinierend und tröstlich, dass Gott selbst diesen Wenn-Dann-Glauben mal stehen lässt, mal cool down und dann nicht gleich Jakob wieder beiseite legt. Und trotzdem geht er mit ihm einen Weg, dass Jakob von einem Wenn-Dann-Glauben durchbricht zu einem, ich habe Gott vertraut und ich habe es erlebt, wie er für mich sorgt. Wobei es, ich glaube, zwischen diesen zwei Optionen auch viele Zwischenwege gibt. Einem Wenn-Dann-Glauben oder diesem, wie es Jakob am Schluss gelebt hat, ich habe es erlebt, ich habe Gott vertraut und er hat für mich gesorgt. Zwischenwege. Ich meine, ich vermute mal, dass viele von uns, die meisten von uns sagen würden, nee, ich lebe keinen Wenn-Dann-Glauben. Ich bin Christ schon ewig und ich vertraue Gott und ich gebe den Zehnten und... Aber dann kommen sie, die Krisenerfahrungen, die Erschütterungen, auch unseres Glaubens. Und du fängst vielleicht an, mit Gott zu hadern. Gott, ich diene dir doch, jetzt find bitte auch eine Lösung. Ist in dem Satz was falsch? Weiß nicht, ich habe den auch schon über die Lippen gebracht. Aber die Frage ist, weshalb braucht es den ersten Teil des Satzes? Gott, ich diene dir doch, jetzt find doch bitte auch eine Lösung. Weshalb dieser Zusammenhang meines Dienstes und der Erwartung, dass Gott eine Lösung findet? Also ich glaube, so ein Zwischending aus diesem Wenn-Dann-Glauben und einem kindlichen Vertrauen, das dem Papa in die Arme läuft. Und für mich schon die Frage, wo wir doch nicht immer wieder, vielleicht auch unterbewusst, unseren Glauben und unser Vertrauen an etwas knüpfen, das wir vorher investiert haben oder das Gott vorher leisten muss. Und da wird, finde ich, schon unsere Beziehung zu Gott auf die Probe gestellt. Und Gott lässt das zu. Gott lässt es zu, dass unser wie auch immer gearteter Wenn-Dann-Glaube kippt. Um uns beizubringen, du, ich gebe dir, damit du weitergeben kannst. Ich gebe dir. Damit du weitergeben kannst. Glaub mir doch, ich will dein Bestes. Aber nicht, weil du mir gibst, sondern weil ich es will. Das ist Gott, der dein Bestes will. Aber nicht, weil du ihm gibst, sondern weil er es will. Wie kann ich bis ins Alter ein Segen sein? Eine erste Beobachtung, die mir aufgefallen ist hier, oder die ich jetzt als Ermutigung formulieren möchte, ein erster Punkt, eine erste Unterschrift: Tausche deinen Wenn-Dann-Glauben mit seinen unterschiedlichsten Varianten ein in einen Ich bin gespannt, wie du führst Gott Glauben. Wie kann ich bis ins Alter ein Segen sein, der Eintausch dieses Wenn-Dann-Glaubens in einen Ich bin gespannt, wie du führst Gott Glauben. Ein zweites: Wie kann ich bis ins Alter ein Segen sein? Übe jung Werte ein, die das Alter wertvoll machen. Jakob gibt uns ja eine ganze Reihe an Werten mit, die das Alter bei all seinen Herausforderungen wertvoll machen. Aber auch diese Werte fallen alle miteinander nicht vom Himmel. Wir sind auf den Heiligen Geist angewiesen, der uns hier leiten und prägen will, aber gleichzeitig mit uns auch in eine Schule gehen möchte. Es sind Werte, die wir einüben können und auch einüben sollen, jung einüben, weil es dort leichter fällt. Zitat aus der Jakobserzählung noch einmal: Fürchte dich nicht, sagt Gott, nach Ägypten hinabzuziehen. Da machte sich Jakob auf von Beerscheba. Diese zwei Sätze mit dem, was dazwischen steht und drumherum steht, unglaublich, was hier auch an Werten enthalten ist, die Jakob lebt und uns mitgibt. Ein erster Wert, der in diesem ganzen Zusammenhang dieser beiden Sätze zum Ausdruck kommt, ist Jakobs Beweglichkeit. Ein kostbares Gut, ein hoher Wert, wenn wir diesen im Alter noch leben können. Beweglichkeit. Bis ins hohe Alter hinein lebt Jakob es uns vor, loszulassen und aufzubrechen. Und mit beiden, loslassen und aufbrechen, einhergeht eine körperliche Aktivität, eine geistige und eine geistliche Aktivität. Und die wünsche ich mir für mein Alter und merke, wie gut es wäre, ist, wenn ich das jung anfange einzuüben, wo schon herausfordernd genug ist. Diese Beweglichkeit loszulassen und aufzubrechen. Und einen zweiten Wert, den wir von Jakob lernen können: Egal was für Schicksalsschläge dich in deinem Leben schon ereilt haben, gib ihnen nicht das Recht zur Selbstaufgabe. Gib ihnen nicht das Recht, dich zur Selbstaufgabe zu verführen. Egal welche Schicksalsschläge dich schon ereilt haben. Als Christen würden wir sagen, wir legen sie Jesus unters Kreuz. Und Jakob lebt uns vor. Schauen wir zuerst nochmal bei Jakob nach. Er hat ja eine Reihe von Schicksalsschlägen hinter sich. Der letzte uns überlieferte Schicksalsschlag vor seinem Aufbruch nach Ägypten ist diese Nachricht, dass die Brüder von Josef mit dem Mantel von Josef zu Jakob kommen und ihm diesen Mantel zeigen, der mit Blut durchtränkt ist. Und Jakob sieht, was Sache sein muss, zwangsläufig schließt er daraus, ein wildes Tier hat meinen Josef getötet. Und daran zerbricht Jakob: Mein geliebter Sohn Josef ist tot. Zerrissen von einem wilden Tier. Was Jakob nicht weiß, sondern nur der Leser dieser Erzählung weiß: Ja, der ist gar nicht tot. Aber eigentlich ist das ja noch viel schlimmer. Die Brüder haben den Josef in den Brunnen geschmissen aus Neid und dann nach Ägypten verkauft und verkaufen jetzt dem Jakob die ganze Geschichte als: ein wildes Tier hat einen armen Josef gefressen. Und Jakob ist voller Trauer. Ob er etwas erahnt hat von der Tragödie, die auch noch dahinter steckt oder nicht, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall Grund genug eigentlich für Jakob, mit dieser Erfahrung, die Gott wohl in seinem Leben zugelassen hat, doch zu einem eigenbrötlerischen, griesgrämigen, verbitterten alten Mann zu werden, der zu Gott und der Welt sagt: Ach, rutscht mir doch alle miteinander der Buckel runter. Erfahren wir nichts von alledem. Und selbst im Wiedersehen mit Josef, und wo dann auch klar ist, was die Brüder hier gemacht haben mit Josef und mit ihrem Vater, Nichts von dem zu lesen, dass Jakob den Rost runterlässt oder die Brüder enterbt oder nicht mehr mit ihnen spricht oder sonst was. Nichts davon zu lesen. Sondern das Einzige, was wir lesen, dass Jakob im Vertrauen auf Gott aufsteht und aufbricht. Und der damit verbundene Wert zu diesem gib deinen Schicksalsschlägen nicht das Recht, dich zur Selbstaufgabe zu verführen, der damit verbundene Wert, entsorge deine Altlasten. Entsorge deine Altlasten. Ist für mich etwas, was mir vor allem bei Jubilarenbesuchen immer wieder begegnet. Wir Pfarrer sind ja in der Gemeinde so unterwegs, dass wir die ab 80 Runden und Halbrunden Jubilare besuchen. Die anderen übernimmt einen Besuchsdienst und grüßt die Jubilare. Und mir passiert immer wieder, dass Menschen dann erzählen. Und dann kommen häufig auch Brüche raus, Verbitterungen, die zum Teil schon sehr, sehr lange zurückliegen. Ich meine, ich bin ja schon mal dankbar, wenn die überhaupt rauskommen. Ich gehe mal davon aus, dass die meistens gar nicht rauskommen. Und trotzdem, auch wenn sie rauskommen, ich manchmal den Eindruck habe, wow, die Menschen sind gebunden in dieser Geschichte. Wahrscheinlich hat die Person, wegen der sie verbittert sind, überhaupt keine Ahnung davon. Aber es bindet die jeweilige Person. Und noch schlimmer ist es, wenn ich es miterleben muss, dass ein Mensch eigentlich gerne sterben würde und körperlich auch im Sterben liegt, aber nicht, man hat den Eindruck, sterben kann, nicht sterben darf, weil hier etwas im Raum steht, was ihn zurückhält, was ihn bindet, was ihn nicht gehen lässt, an verfahrener Situation, an kaputter Beziehung oder was auch immer, was ihn bindet, auch in dieser Welt bindet. Und die negative Krönung oder Tiefpunkt ist dann, wenn es trotzdem nicht zur Lösung kommt, sondern dann irgendwann eben der Tod doch eintritt. Ich will von Jakob lernen, entsorge deine Altlasten. Bei Jakob lernen wir das im, ich sag mal, unausgesprochenen Sinn, in dem es kein Thema bei ihm ist, wo es überkocht oder sonst was, dass er die Brüder enterbt oder sonstiges an Verbitterung mit sich trägt. Was wir positiv an einem weiteren Wert hier nämlich entdecken, ist eine Dankbarkeit und eine Lebenszufriedenheit, wie sie nicht größer sein könnte. Zitat wieder im Bibelwort unserer Erzählung. Da spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Goschen. Und als der ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Da sprach Israel zu Josef: Ich will nun gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe, dass du noch lebst. Eine zutiefst emotionale Szene, vor allem wenn man auch die Verse und die Erzählung davor wirklich gelesen und mitverfolgt hat. Und dann dieser Moment, nach so langer Zeit, den totgeglaubten Sohn in die Arme schließen. Man könnte mitheulen. Eine unglaubliche Dankbarkeit und eine Lebenszufriedenheit, die hier zum Ausdruck kommt. Eine Zufriedenheit, die sogar das Sterben im Blick hat, sagen zu können, ja, jetzt kann ich loslassen. Übrigens eine Formulierung, die ja in der Bibel relativ oft vorkommt, auch im Neuen Testament noch. Beispiel Simeon, der sagen kann, jetzt haben meine Augen deinen Heiland gesehen, jetzt kann ich in Frieden sterben. Und mehr Beispiele gäbe es noch. Also neben diesen Werten loslassen, aufbrechen, Schicksalsschlägen nicht das Recht zu geben, dich zu binden, neben diesem Wert, entsorge deine Altlasten, stattdessen übe jung eine Haltung der Dankbarkeit ein und der Lebenszufriedenheit. Auch das ist was man jung einüben muss. Tagebuch oder ähnliches kann helfen, Austausch mit anderen im Hauskreis, sich erzählen, was ich in der vergangenen Woche mit Gott erlebt habe und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten, das jung einzuüben, dass uns im Alter dieses prägt, so wie es Jakob hier vorlebt und dann nicht die Bitterkeit und die Verletzung und die endgültige Trennung das Sagen haben, sondern die Versöhnung groß wird. Interessant auch, wie hier Dankbarkeit Sünden zudeckt. Diese unglaubliche Schuld, die die Brüder ihrem Vater und dem Josef gegenüber aufladen. Dankbarkeit deckt Sünden zu. Finde ich auch etwas sehr Kostbares. Ein fünfter Wert, der das Alter wertvoll macht, den uns die Jakob-Erzählung hier mitgibt, ich habe es mal genannt, hör nicht auf, Beziehungen zu knüpfen. Ist im Alter gelegentlich schon eine Herausforderung, aber ich möchte ermutigen, oder Jakob ermutigt uns dazu. Schauen wir hinein in die Jakob-Erzählung, da heißt es, Josef brachte auch seinen Vater Jakob hinein und stellte ihn vor den Pharao. Und Jakob segnete den Pharao. Wer kann das schon von sich sagen, einmal einen Pharao, einen König, einen Regierungschef gesegnet zu haben? Auch das will ich von Jakob lernen, beziehungsoffen zu sein, weil hier ein Segen im wahrsten Sinn des Wortes drin steckt. Ein sechster Wert, der das Alter wertvoll macht, reich macht. Ich glaube, die Investition in eine nachkommende Generation. Auch das können wir von Jakob lernen. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt auch für diesen Gottesdienst heute diese vier angegebenen Kapitel gelesen hat. Aber wenn ihr diese Schlusskapitel der Jakobsgeschichte lest, dann sind das ja satte zwei Kapitel, in denen uns erzählt wird, wie Jakob jedes einzelne seiner Kinder und Enkelkinder segnet. Investition in eine nachkommende Generation. Und das ist dann bei Jakob aber hier nicht nur ein einfaches, gutes Wort, sondern was wir hier bei Jakob entdecken, dem geht voraus, er kennt sie, seine Kinder und Enkelkinder. Er nimmt sie wahr, er kennt ihre Biografie, er kennt ihre Geschichte, auch mit all ihren Versäumnissen und ihrer Schuld. Er sieht, was sie können, er sieht ihre Begabungen, er sieht, was Gott in sie hineingelegt hat. Und das will ich von Jakob lernen, um einer Investition in eine nachkommende Generation willen. Und auch das kann man als junger Mensch schon einüben, auch euch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern will ich das mitgeben für eure Jugendgruppen. Das könnt ihr als Jungscharleiter schon anfangen einzuüben. Sehen, was Gott in die jungen Menschen, die euch anvertraut sind, hineingelegt hat an Begabungen, an Kreativität, an Charaktereigenschaften, auch an Geschichte, die diese jungen Leute bereits hinter sich haben. Und dann von Jakob will ich es lernen, hier auch dann Gottes Führung, Fürsorge und sein Segenswort hineinzusprechen in das Leben eines Menschen. Nicht so, dass wir einen Menschen damit binden, das macht auch Jakob in seinem Segenszuspruch nicht, sondern indem wir freisetzen durch den Heiligen Geist, was Gott in den Menschen hineingelegt hat, mit sehenden Augen einander wahrnehmen und uns darauf ansprechen und damit auch verstärken, wenn wir sehen, wie Gott hier einem jungen Menschen eine Begabung mitgegeben hat. Hey, ich sehe, wie du toll Geschichten erzählen kannst. Du musst Jungschau machen. Wir brauchen die Art, wie du Geschichten erzählst. Oder ich sehe in dir, wie du mit Menschen umgehst und wie dir der Herr lieb ist und wie dir seine Gemeinde lieb ist. Könnte das nicht etwas sein, dass du zum hauptamtlichen Dienst berufen bist? Oder du hast eine evangelistische Gabe, dort, wo keiner mehr sich traut, in unserer Zeit den Mund aufzumachen und von Jesus zu reden. Du kannst es. Wäre das nicht was für dich? Also, Investition in eine nachkommende Generation. Jakob lebt uns zwei Kapitel lang vor. Ein siebter Wert, den ich nennen will, es gäbe noch sicher viele mehr, aber noch einen, den ich aus der Jakobserzählung aufgreifen will, ein Wert, der das Alter wertvoll macht, den man aber auch jung einüben muss, ist Humor, eine ordentliche Prise Humor. Soll gelegentlich nicht schaden. Und damit bin ich bei einem nächsten größeren Hauptpunkt wieder. Drittens nämlich, rechne mit einem Gott der gekreuzten Hände. Was steckt dahinter, auch unter dem Fokus des Humors? Jakob war 130, als er nach Ägypten kommt, lebte dort noch einmal 17 Jahre. Und dann lesen wir, dass er jetzt aber doch seine Kinder und Enkelkinder segnen will. Und dann kommt zuerst Josef zu ihm mit seinen beiden Söhnen Manasse und Ephraim. also den zwei Enkelsöhnen Jakobs. Und Jakob will sie segnen und Josef bringt ihm die beiden Jungs, den Manasse zu Jakobs rechter Hand und den Ephraim, den Jüngeren, zu Jakobs linker Hand. In der Tradition, der Erstgeborene wird mit der rechten Hand gesegnet und der Jüngere mit der linken Hand. Jakob, inzwischen blind geworden, fängt an, die beiden zu segnen. Er weiß, wer vor ihnen ist. Und indem er anfängt, den Mund aufzumachen, überkreuzt er plötzlich seine Hände. Und Josef sagt, stopp, halt, falsch, völlig falsch. Rechte Hand Manasse, linke Hand Ephraim. Nein, nein, kontert Jakob locker lässig aus seinem künstlichen Hüftgelenk heraus. Zitat, ich weiß wohl, mein Sohn, dieser, der erstgeborene Manasse. Er soll auch ein Volk werden und wird groß sein, aber sein jüngerer Bruder wird größer als er werden. Und sein Geschlecht wird eine Menge von Völkern werden. So segnete er sie an jenem Tag. Ich meine, da steckt jetzt auch manches drin, angefangen von der Beziehung zu Jakobs eigener Segensgeschichte ganz am Anfang. Das Fass lasse ich jetzt zu. Oder auch die Pointe, dass Jakob hier schon so Genitztheit beibehält mit dem Schuss Humor, der da nicht auch drin steckt. Ich möchte jetzt aber noch mal an einer anderen Stelle den Fokus drauflegen, auf diese doch eigentümliche Szene. Jakob oder Gott selber segnet hier auf eine Weise, die nicht abzusehen war, mit der keiner gerechnet hat. Und das ist ja so, die Welt hat ihre eigenen Gesetze. Jeder, der sich schon mal auf einer Arbeitsstelle beworben hat oder der in der Arbeitgeberrolle ist, da gibt es einfach verschiedene Regeln, die man beachtet dabei. Und dann kann man auch als jemand, der sich bewirbt, sagen, also wenn ich sehe, was hier auf dem Papier steht und was bei den anderen Kandidaten vermutlich auf dem Papier steht, habe ich keine Chance, sondern wird das Rennen ein anderer machen. Oder wenn ich die Symptome sehe, dann ist eigentlich klar, es gibt keine Chance auf Heilung. Oder wenn ich sehe, wie alt ich inzwischen bin, ist eigentlich ausgeschlossen, noch einen Partner zu bekommen. Oder schauen wir in die Bibel. Zum Beispiel Mose am brennenden Dornbusch. Als Gott ihm den Auftrag gibt, zum Pharao zu gehen und zu Israel, um jetzt zu sagen, jetzt geht's los, da fängt Mose ja an rumzueiern, volle Kanne. Ich kann nicht reden, also meine Zunge ist sowas von ungelöst und mein Mund sowas von unbegabt. Er geht überhaupt nicht, Gott. Und als Mose dann irgendwann zu Ende ist mit seinem Sermon, sagt Gott, so jetzt mal cool down, du kannst nicht reden, blabberst mir aber die ganze Zeit das Ohr voll. Aber von mir raus, okay, ich habe da nämlich noch einen Trick in der Tasche, gekreuzte Hände. Und jetzt mach dich auf und lauf los, Aaron mit dir, und ich werde meine Worte in euren Mund legen und du wirst sehen. Oder Jeremia, als Gott ihn beruft, schauen wir hinein in die Jeremia-Erzählung. Herr, ich taug nicht zu predigen, ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Und das könnte man in Klammern ergänzen. Ach ja, und übrigens, wenn dir das nicht reicht, ich habe da noch einen Trick. Hände kreuzen. Deshalb, Fortsetzung, Zitat, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Auch wenn es richtig sein mag, dass du eigentlich zu jung bist und dass du das Gefühl hast, nicht predigen zu können. Das holen wir jetzt mal von ganz hinten nach ganz vorne und deine Angst stellen wir nach ganz hinten zurück. Gekreuzte Hände und jetzt geh los. Oder David, Davids Berufung. Ich meine, da hat ja Gott eigentlich durch Samuel nicht nur einmal die Hände gekreuzt, sondern achtmal. Erster Kandidat ist es nicht, zweiter Kandidat ist es nicht, dritter Kandidat ist es nicht und so weiter. Bei Nummer 8, die 7 anderen hätten ja eher das Recht gehabt oder wären es gewesen, König zu werden. Nein, Gott überkreuzt die Hände 8-mal und legt durch Samuel, dem David, dem Jüngsten, dem Kleinsten, dem Hirtenbub, plötzlich die rechte Hand auf und salbt ihn zum König. Und in seinem Leben hat sich das durchgezogen, gekreuzte Hände. Allein die Szene vor Goliath. Oh, ist der groß. Mensch, ins Kind hat der eine Rüstung und einen Panzer und einen Speer. Boah, und eine ein Mundwerk, mir wird, ich falle allein von seinem Atem schon um. Und jetzt Gott, ey David, cool down. Ja, der ist groß. Ja, der hat eine Rüstung. Und ja, der hat eine große Klappe. Und jetzt kreuze ich meine Hände. Rechne mit einem Gott der gekreuzten Hände. Oder wie es Paulus formuliert, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir es jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken könnten. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Ihm gehört die Ehre in der Gemeinde durch Jesus Christus in allen Generationen für Zeit und Ewigkeit. Und damit komme ich zum Schluss. Viertens und letztens, von den gekreuzten Händen Gottes zu den gekreuzigten Händen von Jesus oder ein Gott der Generationen. Unsere Jakob-Reihe geht hiermit zu Ende. Wir haben ihn euch mitgebracht, weil er mit seiner ganz eigenen Geschichte uns, finde ich, so viel an alltagspraktischen und zutiefst geistlichen Dingen zu sagen hat. Aber auch, weil wir darin sehen und erkennen, wie Gott selber eine viel, viel größere Heilsgeschichte schreibt, als wir es mit unserem kurzen, verkürzten Horizont Tag für Tag und ein paar Jahre vielleicht noch im Blick haben. Nein, du bist berufen, Teil seiner Heilsgeschichte zu sein, die viel, viel, viel mehr umspannt, als wir mit unserem kleinen Horizont sehen können. Und dafür hat Jesus nicht nur seine Hände gekreuzt und tut es immer wieder, sondern hat sich selber ans Kreuz schlagen lassen. Wozu? Dass nicht nur ein Abraham, ein Isaak, ein Jakob und Israel Teil seiner Heilsgeschichte sind, sondern du, ihr, Teil seiner Geschichte, so wie es Ulrike vorhin gebetet hat. Ein Gott der Generationen, der große Linien zieht. Und das können wir von Jakob lernen, schon von Anfang an. Er will das Erbe, er will den Segen. Das ist nicht nur irdischer Besitz und irdisches Gutgehen. Das ist Teil seiner Geschichte, jenes himmlische Erbe, das er für uns vorbereitet hat und das wir heute schon immer wieder auch in unserem Leben sehen dürfen. Du bist berufen, mit Jakob vom Segensjäger ein Segensträger zu werden und ein Mensch, der diesen Segen weitergibt. So wie wir es vorhin in der Schriftlesung gehört haben, und damit will ich schließen, noch einmal Galater 3. Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Danke, Jesus, dass du uns hineinnimmst in Gottes Heilsgeschichte. Danke, dass wir durch dich Gottes Kinder sind. Kinder unseres Vaters im Himmel, berufen zum Erbe der himmlischen Herrlichkeit. Und danke, Vater, dass du ein Gott bist, der sich auf überkreuzte Hände versteht. Dir bringen wir die Situation, die uns auswegslos erscheint und wo nach irdischen, menschlichen Gesetzen klar ist, was los ist oder dass nichts los ist und dass alles gegen uns spricht. Lieber Herr, überkreuze du jetzt deine Hände zum Segen und hol nach vorne, was undenkbar erscheint. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, uns zu prägen und zu verändern. Lass nicht zu, dass wir griesgrämige oder verbitterte Menschen werden, sondern hilf uns stattdessen, in deiner Bestimmung zu wachsen und zu reifen und von Segensjägern zu Segensträgern zu werden und zu Menschen, die deinen Segen weitergeben. Herr, das wollen wir bis ins Alter hinein ein Segen sein und ein Lob für dich. Lasst uns das jetzt einander zusingen. Lasst uns einander segnen, indem wir uns das gegenseitig zusingen. Der Herr segne dich.